Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Leib- und Magenthemen Datenschutz und Informationsfreiheit, wobei die Informationsfreiheit heute, glaube ich, ein bisschen kurz kommt. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo, Nico.
Tag, Stefan.
Grüß dich. Na, ihr wart ja wieder besonders fleißig. Der Deutsche Anwaltverein hat eine Stellungnahme gebastelt und da warst du auch mit dabei. Da haben ja sehr viele unterschiedliche Gruppen zusammengearbeitet. Es geht um ein super spannendes Thema. Es geht um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Anwaltschaft. Und als ich da reingeschmökert habe, Nico, du kannst es gleich erzählen, worum es da geht und was die wesentlichen Punkte sind. Als ich da reingeschmökert habe, habe ich gesagt, wow, ist die Anwaltschaft so offen oder so bereit, KI einzusetzen? Ich zitiere mal was aus der Einleitung der Stellungnahme. Das heißt, ist richtig eingesetzt, wickelt KI Routineaufgaben in Kanzleien ab und kann die rechtliche Analyse und Formulierung von Texten unterstützen, während die abschließende Bewertung, kreative Argumentation und Verantwortung weiterhin den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten bleibt. Also, das hört sich schon mal positiv an und dann kommt der Satz, wer wettbewerbsfähig bleiben will, kommt auch im Anwaltsberuf nicht um die KI-Nutzung herum. Nico, ist das so? Sind wir auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, KI zu benutzen, auch als Anwälte?
Also vielleicht heute nicht, aber wenn nicht morgen, dann spätestens übermorgen. Das sagt einem einfach die Erfahrung und ich bin fast geneigt zu sagen, die Logik. Ich bin jetzt kein Freund davon, das zu sagen, mit KI verändert sich die ganze Welt und so weiter und so fort. Und Disruption habe ich irgendwie in meinen 25 Jahren, die ich mich mit solchen Themen befasse, zu häufig gehört, um auch daran zu glauben. Aber natürlich ist KI ein weiterer Schritt in einer technischen Entwicklung, die uns ja einfach auch im Anwaltsberuf schon lange begleitet. Wenn ich mir überlege, wie ich vor 25 Jahren einen Vertrag aufgesetzt habe oder vor 30 Jahren einen Vertrag aufgesetzt habe mit einem Diktiergerät in der einen Hand und dann auf dem anderen, in der anderen Hand irgendein Formularbuch und vielleicht irgendwo noch eine Vorlage einmal herunterdiktiert, dann hat die Sekretärin abtippen müssen und dann ist es wieder zurückgekommen und so weiter und so fort. Ist natürlich heute Welten einfacher. Wir arbeiten heute mit Copy und Paste und nehmen uns die Sachen als Bausteine erst einmal aus Vorlagen und Texten, die wir schon haben. Und naja, und wir haben Spracherkennung, das gab es ja auch früher alles nicht. Und vieles, vieles andere mehr. Und die KI oder diese KI-Anwendung, da reden wir ja hauptsächlich von den Large Language Models, wenn wir im Moment von KI sprechen, die sind halt ein weiterer Baustein. Und natürlich werden wir diese Sachen im eigenen Interesse verwenden, weil sie uns die Arbeit erleichtern. Natürlich werden es auch die Mandanten früher oder später von uns erwarten, weil sie uns nicht für Dinge bezahlen werden, die also für einen einfachen Text, und jetzt spreche ich gar nicht von juristischen Texten, aber von dem Text, wo man mal den Mandanten irgendwie den Schriftsatz der Gegenseite erklärt, da werden die Mandanten auch von uns irgendwann erwarten, dass wir uns da auch Hilfsmittel, wie wir die bei den Large Language Models haben, dann auch bedienen. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, dass der Einsatz von KI sich auch in unserem Beruf breit machen wird und breiter noch machen wird als bislang. Und da ist es, und das ist die Überzeugung, die letztlich in diesem Papier zum Ausdruck kommt, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, da muss man schauen, wie man damit umgeht und nicht jetzt Rätsel raten, ob man das überhaupt braucht, ob man das alles zwingend nötig hat, etc., sondern wir müssen uns schon damit auch offensiv befassen, wie wir uns die unbestreitbaren Vorteile, die uns diese Large Language Models bieten, dann auch in unserem Beruf und zugunsten unserer Mandanten zunutze machen.
Und das habt ihr gemacht im Rahmen eurer Stellungnahme. Habt ihr euch jedenfalls mit vier Fragestellungen auseinandergesetzt, die den Einsatz von KI in der Anwaltschaft möglicherweise begrenzen können. Ihr habt geschaut, was sagt die Bundesrechtsanwaltsordnung zu dem Thema, was sagt die Datenschutzgrundverordnung dazu, was sagt die KI-Verordnung und möglicherweise gibt es auch noch urheberrechtliche Themen und damit befasst ihr euch. Ist das, was ihr da jetzt gemacht habt, Nico, eine umfassende und endgültige Stellungnahme oder ist das mal ein erster Schritt, um den Einsatz von KI sozusagen in den Griff zu bekommen?
Naja, die Stellungnahme ist sicherlich Sie ist erstmal Adressat dieser Stellungnahme, sind natürlich die Anwaltskanzleien, die Anwältinnen und Anwälte. Und dort sicherlich auch vor allen Dingen diejenigen, die anders als ich und als du jetzt mit den Fragestellungen, die du gerade schon aufgezählt hast, jetzt nicht alltäglich zu tun haben und ein bisschen Durchblick haben möchten und vielleicht auch ein bisschen Rückendeckung haben möchten, dass sie jetzt nicht das alles gleich in Bausch und Bogen verteufeln. Und so ist das gedacht. Und dass die vier Felder, die du genannt hast, sind die wesentlichen Felder, die sich stellen. Natürlich der Datenschutz, da schaut es aber gar nicht so viel anders aus wie bei anderen. Wie bei anderen auch, ja. Natürlich das Urheberrecht, auch da gibt es keine Besonderheiten bei uns Anwälten. Die KI-Verordnung ist eine Frage, wo dann die einzelnen Anwendungen in welche Risikoklassen und ob sie überhaupt in Risikoklassen dort fallen. Aber soweit es um die Large Language Models geht, gibt es dort auch keine Besonderheiten. Die Besonderheit, die es fraglos gibt, ist das anwaltliche Berufsrecht. Das ist auch das, was den Kollegen nach meinem Eindruck am meisten Unbehagen bereitet. Und dann muss man noch dazu sagen, wenn man sich mal so genau betrachtet, die Rechtsfragen, die sich dort stellen, und das gilt also jedenfalls fürs Datenschutzrecht und fürs Berufsrecht, sie sind eigentlich gar nicht so sehr KI-spezifisch, sondern sie hängen vor allen Dingen damit zusammen, dass diese Large Language Models jedenfalls in ihren Grundversionen alle in der Cloud liegen. Und insofern ist das, wenn man es mal bei Lichte betrachtet, ist die Stellungnahme, die wir da gemacht haben, auch gar nicht nur eine Stellungnahme zu KI, sondern sie ist auch eine Stellungnahme zur Nutzung der Cloud in der Anwaltskanzlei. Das, was dort zum Datenschutz steht, lässt sich 1:1 auch bei anderen Cloud-Anwendungen übertragen. Und dasselbe gilt auch im Berufsrecht. Das stellen sich auch dann stellen sich dieselben Fragen, wenn man jetzt nicht ChatGPT nutzen möchte in der Cloud, sondern wenn man beispielsweise ein Dokumentenmanagement-System in der Cloud nutzen möchte.
Das fand ich auch sehr spannend bei der Lektüre eurer schönen Stellungnahme, die auch sozusagen vom Umfang her durchaus noch zu konsumieren ist. Ich glaube, so 25 Seiten zu unterschiedlichen Aspekten. Zum einen, genau wie du sagst, es geht häufig um Cloud-Nutzung und damit ist immer die Frage, habe ich einen zuverlässigen Dienstleister und wo sitzt der eigentlich? Also habe ich es möglicherweise auch mit Datentransfers zu tun nach der Datenschutzgrundverordnung? Und eine Überschneidung, die mir mal wieder gezeigt hat, dass letztlich auch im juristischen Bereich die Argumente immer wieder aus denselben Ecken kommen sozusagen. Das, was wir in der Datenschutzgrundverordnung mit dem 22 haben, dass es keine abschließende automatisierte Entscheidung geben soll, dass also nicht sozusagen die KI das letzte Wort hat, sondern dass immer auch nochmal ein menschlicher Verstand drüber schauen muss, über das, was da passiert. Dasselbe findet sich in der BRAO genauso. Ja, das läuft bei euch unter dem Stichwort gewissenhafte Berufsausübung. Und heißt letztlich auch, dass ihr natürlich die Ergebnisse dessen, was die KI produziert, immer nochmal anschauen müsst, euch klar machen müsst, passt das eigentlich wirklich? Ist da ein Ausreißer drin? Hat da jemand halluziniert? Oder ist das einfach eine gute Unterstützung, mit der man dann weiterarbeiten kann? Insofern erstaunlich viele Parallelen.
Das Wichtigste vielleicht, also aus meiner Sicht Wichtigste, was das Berufsrecht angeht, wir haben den 43e BRAO, vor einigen Jahren im Zuge einer Änderung des Paragraphen 203 StGB, der das Anwaltsgeheimnis, unter anderem das Anwaltsgeheimnis strafrechtlich schützt, gekommen ist. Der 43a BRAO verpflichtet Anwaltskanzleien, wenn sie sich der Hilfe externer Dienstleister bedienen, mit denen eine Vereinbarung zu schließen. Und diese Vereinbarung, die eigentlich, also das ist so eine Art Auftragsverarbeitung light. Also sie verpflichtet dann den Dienstleister, also insbesondere natürlich zur Verschwiegenheit. Und diese 43e-Vereinbarungen, die sollten seinerzeit ausdrücklich die Einschaltung von IT-Dienstleistern überhaupt erleichtern. Und auch schon aus damaliger Sicht waren diese 43e-Verpflichtungen dazu gedacht, auch die Cloud-Nutzung durch Anwaltskanzleien abzusichern. Also das A und das O im Berufsrecht ist letztlich, dass man eine 43e-BRAO-Vereinbarung braucht. Das hat ein bisschen in sich, weil wenn man an die großen Dienstleister schaut, ist es nach meiner Kenntnis bislang nur Microsoft, die in ihrem Standardpaket zu Microsoft 365 so etwas überhaupt anbieten als Template. OpenAI macht es nicht, Google macht es bislang nicht und die anderen auch nicht, so dass man da also einfach, das ist einfach die Grundvoraussetzung, um es zu nutzen. Aber wenn man die 43e-Vereinbarung hat, dann ist eigentlich im Berufsrecht auch erstmal die Grundlage gelegt, dass man auch in die Cloud gehen kann, also dass jedenfalls nichts grundsätzlich dagegen spricht, in die Cloud zu gehen als Anwaltskanzlei. Das halte ich für eine ganz wesentliche Hilfestellung auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Super, sehr schön. Also dann empfehlen wir diese Stellungnahme des DRV zur Lektüre und zur Anwendung. Wir marschieren zum zweiten Thema, das wir uns querbeet angeschaut haben. Geht zurück auf einen Hinweis eines lieben Kollegen und Freundes, der bei Beck Online einen Beitrag gefunden hat, eines Anwaltskollegen von dir, Dr. Jörn Klaasen, der sich mit einer Entscheidung des Landgerichts Berlin II auseinandergesetzt hat, ein Urteil vom 17. Juni dieses Jahres. Und da geht es, etwas sperrig heißt es da, um reaktive Prüfpflichten bei Dauerpublikationen. Ich habe zuerst gedacht, als ich das überflogen habe, ach nee, das ist doch sehr speziell, das ist irgendwas mit Medien. Dann habe ich mich aber mal rein vertieft und siehe da, eine wirklich spannende Entscheidung des Landgerichts Berlin und eine spannende Thematik, die Jörn Klaasen aus meiner Sicht sehr schön aufrollt. Worum geht's? Es geht darum, dass in einem Internetmedium wahrheitsgemäß berichtet wurde über den Erlass eines Haftbefehls gegen einen Geschäftsführer einer Gesellschaft. Das war auch, wie gesagt, alles zutreffend. Der Geschäftsführer war im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in U-Haft genommen worden. Und dann stellte sich aber eben raus, dass der Haftbefehl wieder aufgehoben wurde und das Internetmedium immer noch diesen Bericht drinstehen hatte. Und dann sagte der Geschäftsführer, ja, das passt mir aber nicht. Also die ursprüngliche Meldung war zwar okay, aber ich bin nicht mehr. Der Haftbefehl ist aufgehoben, ich bin nicht mehr im Knast. Deswegen könnte das so nicht stehen lassen. Und jetzt ist die spannende Frage, trifft das Internetmedium eine Pflicht, eine ursprünglich rechtmäßige Meldung, die aber zwischenzeitlich überholt wurde, auch wieder zu aktualisieren oder jedenfalls so zu ergänzen, dass sie dann der wahrheitsgemäßen Lage entspricht? Zu dem Thema hatte sich schon das OLG Köln im Jahr 2023 Gedanken gemacht, ähnliche Thematik. Und jetzt, wie gesagt, hat das Landgericht Berlin II zugeschlagen und hat gesagt, jawohl, es gibt tatsächlich eine solche reaktive Prüfpflicht und es gibt tatsächlich dementsprechend einen Unterlassungsanspruch hier unseres Geschäftsführers, wenn ein Artikel, der ursprünglich mal richtig war, unvollständig geworden ist. Drei Voraussetzungen nennt das Landgericht Berlin. Erstens, es muss sich um eine dauerhaft online zugängliche Berichterstattung handeln, um eine sogenannte Dauerpublikation. Das ist der wesentliche Abgrenzungsteil zu den Printmedien, die also sozusagen Fire and Forget heißen. Das wird in der Zeitung einmal gedruckt. Da steht's, da muss es auch stimmen. Aber dass jetzt sich nach 2 Tagen oder nach 3 Wochen oder 3 Jahren die Lage weiterentwickelt hat, das muss die Printmedien nicht interessieren. Hier ist es anders. Wir haben eine online zugängliche Berichterstattung und damit ist aus Sicht der Gerichte ein vertiefter Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verbunden, sozusagen auch wegen des Eindrucks der Aktualität des Internets. Ja, jemand macht das Internet wieder neu auf, kommt auf den alten Artikel und sagt, sieh an, der Geschäftsführer ist im Knast. Und das stimmt gar nicht mehr. Also erstens, wir brauchen eine dauerhaft online zugängliche Berichterstattung, die ursprünglich, zweite Voraussetzung, durchaus mal rechtmäßig war. Also es hat gestimmt bei der Erstpublikation, was da geschrieben wurde. Und es haben sich erst nachträgliche Entwicklungen ergeben, die die Erstpublikation als unvollständig erweisen. Und dann muss eine bewusst unvollständige Berichterstattung vorliegen, die dann so ähnlich behandelt wird oder gleich behandelt wird wie eine unwahre Tatsachenbehauptung. Und dann kommt ein Aspekt, Nico, den wir schon aus anderem Kontext kennen. Das Medium, hier das Internetmedium, muss jetzt nicht, wenn es mal eine Berichterstattung gemacht hat, ständig proaktiv nachgucken, hat sich da was verändert, sondern es muss reagieren auf einen substantiierten Hinweis, auf eine nachträglich entstandene Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und dann muss entsprechend die Berichterstattung angepasst werden. Also sehr interessant. Landgericht Berlin bestätigt also das, was das OLG Köln 23 schon mal gesagt hat. Es gibt tatsächlich so eine reaktive Prüfpflicht, wenn sich der Betroffene meldet und sagt, hier Freunde, die ursprüngliche Meldung war okay, aber jetzt habt ihr im Internetmedium immer noch eine inzwischen unzutreffend gewordene Information über mich stehen. Das bitteschön müsst ihr rausnehmen oder zumindest ergänzen, so dass es dann wieder richtig ist. Und das finde ich sehr spannende Fragestellung, die auch aus meiner Sicht jedenfalls die Internetmedien nicht unbedingt überfordert, weil ja zunächst mal dieser substantierte Hinweis kommen muss. Vorsicht, da hat sich was verändert. Bitte nehmt die Meldung raus oder stellt die richtig oder ergänzt sie entsprechend. Sehr spannend, weist auch über sozusagen den engen Rahmen der Internetberichterstattung hinaus, weil es wahrscheinlich regelmäßig einschlägig wird, sein wird bei Verdachtsberichterstattung oder bei Berichten über laufende Strafverfahren, dass man dann nachlegen muss, wenn man denn diese ursprüngliche Meldung noch im Netz stehen hat, die dauerhaft online zugänglich ist. Und muss man vielleicht noch dazu sagen, es darf beim Leser kein Missverständnis entstehen können, dass es sich um eine aktuelle Meldung handelt. Also wenn ich fett oben drüber schreibe, Achtung, Altmeldung, das ist hier nur mein Meldungsarchiv und das ist alles lange abgewickelt, dann gibt's wahrscheinlich diese reaktive Prüfpflicht nicht. Aber im Normalfall, dass einfach eine Meldung noch im Netz steht, auf der Webseite abrufbar ist, möglicherweise auch durch Suchmaschinen zu finden ist, dann tatsächlich habe ich diese reaktive Prüfpflicht. Nico, hast du das alles schon gewusst oder bin nur ich so begeistert davon, dass es dieses Thema gibt?
Naja, neu ist es nicht, das Thema. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nicht die Gelegenheit hatte, das Urteil eingehend mir anzuschauen, was da jetzt aus Berlin gekommen ist. Die Grundthematik ist eine uralte. Die Entscheidung, die Rechtsprechung zu Online-Archiven, die hatten wir vor allen Dingen in den Nullerjahren ganz gewaltig und durchaus auch immer zu Sachverhalten wie diesen. Es gab immer zwei Einwände, mit denen die Medienunternehmen, die diese Online-Archive betrieben, das rechtfertigten, dass sie da nachträglich keine Eingriffe machen mussten. Das eine Argument war der Aufwand, den das bereitet. Und das zweite Argument war einfach die Verfälschung war der Archivzweck, weil der Zweck des Archivs ist ja auch dann aufzubewahren, was es an Meldungen mal in alten Zeiten gegeben hat. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich immer wieder mit der Frage befasst hat, ist sehr zurückhaltend gewesen, was Korrekturansprüche angeht. Es gab dann nochmal eine gewisse Welle nach dem Google-Urteil zum Recht auf Vergessen aus 2014, was ja auch aus datenschutzrechtlicher Sicht mit diesem Thema zu tun hatte. Da haben die Gerichte dann allerdings auch keine Korrekturansprüche gebilligt, sondern nur Ansprüche, dass persönlichkeitsrechtsrelevante Artikel, dass die nicht mehr indexiert werden bei Google. Also nicht die Beiträge mussten geändert werden, sondern man musste dafür sorgen, dass sie nicht mehr auffindbar sind. Was jetzt diese neuen Entscheidungen angeht, da scheint es offensichtlich jetzt nochmal wieder eine Welle zu geben. Ob der BGH an seiner bislang eigentlich eher archiv- und medienfreundlichen Rechtsprechung festhalten wird oder ob sich daraus Differenzierungen ergeben, bleibt abzuwarten. Aber interessant ist, dass das Thema, das für mich, wo ich irgendwie ja doch mit diesen Fragestellungen seit mehr als 20 Jahren auch zu tun habe, dass diese alte Kamelle, wie man im Rheinland sagt, diese olle Kamelle, dass die jetzt schon wieder hochkommt und zu neuen Verfahren führt. Das zeigt ja immer, wenn es dann noch solche Verfahren gibt, dass man das halt wohl doch die schon im Feinen sehr komplizierte Rechtsprechung des BGH, wir reden ja hier von letztlich auch eine Art Störerhaftung, weil es ja nicht darum geht, dass die Erstpublikation rechtswidrig war, sondern dass dass ein rechtswidriger Zustand entsteht durch das fortdauernde Bereithalten dieser Beiträge. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Störerhaftung ist so kompliziert, dass sie niemand, würde ich behaupten, in 20 verständlichen deutschen Sätzen mal so zusammenfassen kann. Ich glaube, das würde auch ChatGPT überfordern. Und weil sie so kompliziert ist, bietet sie halt auch immer wieder Anlass dazu, dass sich also Streitfälle dann auch wiederholen, die von denen man gedacht hat. Also da ist doch eigentlich schon, also da ist doch schon so viele Entscheidungen gegeben, da ist alles geklärt. Und das könnte hier auch mal wieder so ein Fall sein. Aber wie gesagt, ich müsste nochmal die Gelegenheit haben, mich eingehend mit der Entscheidung in dem Fall zu befassen, das hatte ich bislang noch nicht.
Die Bandbreite sozusagen der Entscheidung ist ja auch deswegen relativ groß, weil zwar Printmedien zunächst mal rausgenommen sind, aber viele Printmedien heute ja genau das machen, dass sie zwar drucken, aber entweder gleichzeitig eine Online-Ausgabe machen oder zumindest ein Online-Archiv haben. Und damit fallen sie wieder unter die gleiche Problematik, dass durch das Vorhalten, das dauerhafte Vorhalten dieser Meldung und der einfachen Zugänglichkeit tatsächlich möglicherweise ein vertiefter Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht vorliegt. Sehr spannend. Also mich hat das sozusagen weitergebracht. Tut mir leid, Nico, wenn das für dich eine olle Karamelle war, aber wir schauen mal, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich damit hinterm Ofen hervorlocken lassen. Unsere zentrale Entscheidung heute soll eine, das könnte man schon fast sagen, wieder eine olle Karamelle sein, nämlich das, was das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 20. Februar dieses Jahres von sich gegeben hat, zu einem Thema, das wir, lieber Nico, hier tatsächlich schon x-mal rauf und runter gebetet haben. Aber es gibt immer wieder interessante Entscheidungen, gerade auch der Instanzgerichte, die dann mal einen raushauen. Und zwar, worum geht's? Es geht um einen Streit aus dem Arbeitsverhältnis. Der Kläger steht im Arbeitsverhältnis zum Beklagten und hat schon in der Vergangenheit mehrfach Auskunft verlangt. Hat auch immer wieder Auskunft bekommen nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Aber jetzt hier in dem streitgegenständlichen Fall kam die sehr spät. Jedenfalls deutlich später als Artikel 12 der Datenschutzgrundverordnung zulässt. Und dafür wollte der Kläger jetzt eine Geldentschädigung sehen. Und hat das vorgetragen, was man gerne im Rahmen von Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung vorträgt. Er trägt vor, dass ein immaterieller Schaden entstanden in Form eines wochenlangen Kontrollverlusts bezüglich der Datenverarbeitung. Er habe ja wochenlang keine vollständige Auskunft bekommen. Und das sei ein Kontrollverlust. Er habe deswegen auch übrigens seine weiteren Rechte, Berichtigung, Löschung, Meister Double was, nicht ausüben können, weil die Auskunft nicht gegeben worden ist. Und außerdem rufe dieser Vorgang bei ihm ein erhebliches Maß an Sorge bezüglich des Schicksals seiner Daten bei der Arbeitgeberin hervor. Er, der Kläger, habe Angst, dass die Beklagte Schindluder mit seinen Daten treibe, wenn sie schon nicht fristgerecht antworten würde. Da sei ja alles Mögliche zu vermuten. Und außerdem, und das fand ich besonders hübsch, wollte der Kläger auch noch einen Schaden darin sehen, dass er durch die Nachlässigkeit der Beklagten bei ihm selbst verursachten Aufwand der Rechtsverfolgung. Er sei deswegen genervt. Und der Kenner des Fachs weiß, wer mit der Nerverei angefangen hat oder jedenfalls sich auch darauf mal berufen hat. Das war der nach wie vor unvergessene Max Schrems, der gegen Facebook vorgegangen ist mit der Argumentation, es habe ihn tierisch genervt, dass seine Auskunftsanträge nicht vollständig und nicht fristgerecht beantwortet worden seien. Und dafür hat immerhin Max Schrems vor einem österreichischen Gericht einiges an Schadenersatz bekommen. Hier wird der Fall deswegen besonders interessant, weil der Kläger einen Schadenersatzanspruch begehrte und den ins Ermessen des Gerichts gestellt hat, hatte mal gesagt, also weniger als 2000 Euro sollten es nicht sein. Und was machte das Arbeitsgericht? Sie verurteilte die Beklagte, also die Arbeitgeberin, zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 10.000 Euro wegen der verspäteten Beauskunftung. Also das ist ja mal ein Wort. Und das ließ die Beklagte nicht auf sich sitzen, ging in die Berufung und hat auch Erfolg. Das Landesarbeitsgericht hat das Urteil abgeändert, Klage abgewiesen, dagegen jetzt Revision zum BGH. Und das ist die Entscheidung, die wir uns anschauen, das Urteil vom 20.02., wo der BGH zum Ergebnis kommt, nö, gibt keinen Schadenersatzanspruch. Und dann aus meiner Sicht jedenfalls ganz schulmäßig durchprüft, also anfängt bei den drei Voraussetzungen des Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung, alles immer schön hinterlegt mit den einschlägigen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs. Also erstens, wir brauchen einen Datenschutzverstoß. Zweitens, wir brauchen einen Schaden, der eingetreten ist. Und drittens, wir brauchen eine Kausalität zwischen dem Verstoß und dem Schaden. Und der BGH sagt jetzt, nö, gibt keinen Schadenersatzanspruch. Überzeugt dich das, Nico?
Die Entscheidung ist schon bemerkenswert, weil sie gegen eine relativ gefestigte Rechtsprechung der Arbeitsgerichte geht. Es hat sich nämlich bei den Arbeitsgerichten eingebürgert. Da gibt es eine ganze Reihe von Entscheidungen bei verspäteten Auskünften für jeden Monat der Verspätung 500 Euro Schadensersatz zuzusprechen. Also alle, und da kommen ja stolze Summen dann auch schnell zusammen. Das ist so eine Faustformel, von der etliche Arbeitsgerichte Gebrauch gemacht haben. Und dem bereitet jetzt diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bereitet dem ein Ende. Wir haben ja hier mehrfach die Entscheidungen des BGH aus vergangenen November und aus diesem Januar besprochen, wo insbesondere die Entscheidung in Sachen Meta aus dem vergangenen November so ein bisschen einen guten Versuch darstellt, mal auf den Punkt zu bringen, was denn eigentlich ein immaterieller Schaden im Sinne von 82 DSGVO tatsächlich ist. Und diese zwei Fallgruppen, die der BGH gebildet hat, die tauchen auch in dieser Entscheidung auf, nämlich das eine ist der Kontrollverlust. Hier hatte man wohl mit Kontrollverlust auch stark argumentiert beim Arbeitsgericht der Erstinstanz, die diese 10.000 zugesprochen haben. Und Kontrollverlust bei der verspäteten Auskunft, das passt nicht so richtig zusammen. Kontrollverlust, das passt, wenn beim Datenleck und die Daten werden dann kreuz und quer in der Welt, sind sie dann unterwegs und können potenziell von jedermann eingesehen werden. Oder beim Scraping nicht, leuchtet einem das ein, das ist, dass man da sagt, also wenn man gar nicht mehr weiß, wo die Daten sind, dann stellt dieses allein einen materiellen Schaden dar. Das ist die objektive Begründung. Und alternativ dazu gibt es dann diese subjektive Begründung vom BGH auch aufgemacht, nämlich wenn man darlegen kann, dass man also aufgrund einer Datenschutzverletzung in Angst und Schrecken versetzt war. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht hier in diesem Fall, das sei nicht substantiiert dargelegt, dass der Betroffene also jetzt hier tatsächlich aufgrund der verspäteten Auskünfte in einer jetzt die Schwelle des 82 DSGVO überschreitenden, also sprich in Form eines immateriellen Schadens, hier Angst und Schrecken erlitten hat. Da ist offensichtlich nicht ausreichend für vorgetragen worden. Und das Bundesarbeitsgericht ist da relativ streng damit.
Ja, wobei, Nico, mich das schon überzeugt, was das BAG da gemacht hat. Ich finde, das ist gerade in dieser Sonderkonstellation Verspätung der Auskunft eine sehr gute Argumentation, jedenfalls in Bezug auf den Kontrollverlust, wo sie sagen, die Verspätung alleine begründet keinen Schaden, noch nicht mal einen Kontrollverlust. Nämlich die Daten sind beim Arbeitgeber, die sind nicht abgeflossen, also wie du eben sagtest schon, ist kein Hacking oder hat die Daten nicht in der Weltgeschichte rumgeschickt oder irgendein Dienstleister eingesetzt, den er nicht einsetzen durfte, hat die Daten auch nicht unzulässig gespeichert, sondern er durfte die haben im Rahmen des fortbestehenden und durchgeführten Beschäftigungsverhältnisses. Und damit steht also allenfalls ein rein hypothetisches Risiko im Raum, dass irgendjemand die Daten hätte illegal verwenden können, aber dazu ist nichts vorgetragen. Und die nur allein die Verspätung begründet aus Sicht, und das halte ich für nachvollziehbar, des BAG keinen Kontrollverlust. Nämlich die Daten sind dort, wo sie hingehören. Und das Einzige, worüber sich der Beschäftigte zu Recht beschweren kann, ist der Zeitverzug. Und dann ist halt die Frage, da finde ich es tricky, was das BAG macht. Dann sagt das BAG, naja, wenn immer allein schon in dem Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, also hier in dem der Verspätung, ein Schaden gesehen würde, dann brechen ja unsere drei Voraussetzungen des EuGH für einen 82er Anspruch zusammen. Dann habe ich nämlich eigentlich nur noch zwei. Ja? Wenn nämlich allein der Umstand, dass ein Verstoß stattfindet, zu einem Schaden definiert wird, eben zum Teil über die Brücke der Befürchtung, dass da irgendwas hätte passieren können oder über besonders negative Gefühle, die damit verbunden werden, dann würden aus den drei Voraussetzungen nur noch zwei. Und damit würde, wie das BRG sagt, die eigenständige Voraussetzung des Schadens bedeutungslos. Und ich glaube, das lässt sich hören.
Meines Erachtens, dass es kein Kontrollverlust ist, dass ich wüsste nicht, wie man Kontrollverlust so in dem Sinne, wie der BGH das verwendet, wie man den hier begründen kann, das sehe ich genauso. Es gibt dann halt noch die andere Variante, wie man einen Schaden jetzt begründen kann, auch nach Aussicht des BGH. Das sind die Ängste und Sorgen. Und da scheint es mir so zu sein, dass da, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so eine Entscheidung hier besprechen, wo das passiert ist, dass da nicht ausreichend vorgetragen worden ist für. Ja. Das ist die Randnummer 28 des Urteils für diejenigen, die diesem Urteil nachschauen wollen. Da hatte man, also zu Ärger und Frust hatte man nur vorgetragen, es sei befürchtet worden, dass dort Schindluder betrieben wird mit den Daten. Das ist natürlich auch dann eher wieder Rubrik Kontrollverlust als jetzt tatsächlich eine Schilderung von einfach subjektiv empfundenem Ärger. Und dann bestätigt das Landesarbeitsgericht, was gesagt hat, dass behauptete Emotionen wie Ärger oder Frust, ja, genervt sein wurde dort vorgetragen, keinen immateriellen Schaden darstellen. Es handelt sich hierbei nur um pauschal gehaltene Unmutsbekundungen. Das will wohl sagen, dass das zu allgemein war, was dort vorgetragen ist. Also für diejenigen, die auf Arbeitnehmerseite so einen Prozess führen und da bedarf es dann schon etwas farbiger und auf den Einzelfall und die Einzelperson auch dann bezogener Darstellung. Also worin denn jetzt, was denn jetzt genau der Grund war und die Symptome waren, warum man hier also doch auch innerlich aufgewühlt war oder ähnliches aufgrund des Wartens auf die Auskünfte. Aber die Tür ist da nicht zu, also sie ist, das ist wohl, ich verstehe das so, dass es einfach hier an ausreichendem Vortrag gefehlt hat.
Ja, die Tür ist tatsächlich nicht zu, aber das Bundesarbeitsgericht versetzt sich, glaube ich, gut da in die Situation rein, indem es sagt, naja, klar, wenn so ein Auskunftsanspruch verspätet erfüllt wird, dann habe ich erstens negative Gefühle und werde mir zweitens zwangsläufig Sorgen darum machen, ob das der einzige Datenschutzverstoß des Arbeitgebers ist. Ja, wenn der schon das mit der rechtzeitigen Auskunft nicht hinbekommt, macht er vielleicht sonst auch Fehler. Aber dazu sagt dann wieder das BRG, das ist uns zu pauschal. Dann musst du schon konkreter vortragen, wo denn jetzt sozusagen in besonderer Weise, in nachvollziehbarer Weise deine Sorgen ausgelöst werden, jenseits eines allgemeinen Gefühls, der Arbeitgeber hat es nicht im Griff. Also doch, trotz der sozusagen bekannten Konstellation, das BRG hat sich mal wieder, aus meiner Sicht jedenfalls, gut reingedacht und gute Argumente geliefert, die auch zukünftig die Instanzgerichte, glaube ich, denen weiterhelfen werden.
Womit wir bewiesen haben, dass wir auch loben können.
ja. Und zwar nicht nur uns, sondern sogar Gerichte.
Und ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn ihr und sie uns auch das nächste Mal gewogen seid und wieder einschaltet. Tschüss.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.